Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über das durch die Corona-Pandemie hochaktuell gewordene Thema Führung aus der Distanz. Auf folgende und ähnliche Fragen werden wir eingehen. Welche Dynamiken sind anders im virtuellen Team? Wie kann man trotz der Distanz Nähe herstellen? Und wie organisiere ich sowohl inhaltliche als auch persönliche Treffen virtuell so, dass sie auch nachhaltig bleiben? Mein Name ist Annika Weber, ich bin Psychologin, Coach und Beraterin bei M19 und werde heute mit meinem Kollegen Markus Zimmermann sprechen. Markus war dieses Jahr hauptsächlich virtuell unterwegs, sowohl selbst als auch mit seinen Kunden, und deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute zu berichten hast. Hallo Markus. Bevor wir anfangen, vielleicht magst du dich selbst erst mal kurz vorstellen.
Hallo Annika, schön, dass unser Gespräch heute klappt. Markus Zimmermann, ich bin Ökonom und interessiere mich schon trotz der ökonomischen Grundausbildung sehr lange für systemische und psychodynamische Beratung. Als Partner bei M19 arbeite ich seit 2013, seit der Gründung. Ja, und freue mich, dass wir heute vielleicht für uns auch mal die Gelegenheit nutzen, da zu reflektieren, was bedeutet denn das virtuelle Arbeiten?
Absolut, ja, sehr schön. Wir haben ja immer unsere Eingangsfrage, die wollen wir auch heute stellen. Was würdest du denn sagen, warum lohnt es sich heute zuzuhören?
Weil wir fast alle davon betroffen sind. Inzwischen würde ich sogar sagen, alle davon betroffen sind, weil zumindest im privaten Raum hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie ein Zoom-Meeting mit der Familie gemacht oder mit der Oma oder mit dem Opa. Ich persönlich bin wirklich seit dem ersten Lockdown im März zum großen Teil oder zum allergrößten Teil im Homeoffice. Der Großteil meiner Kunden auch. Es gab zwar Präsenztermine, aber sehr wenige. Und ich finde, es lohnt sich auch zuzuhören, weil wir ja heute über die Do's and Don'ts sprechen wollen, die das virtuelle Arbeiten so mit sich bringt.
Ja, und wie du sagst, wir sind alle in einer rasanten Geschwindigkeit dieser neuen Art des Arbeitens ausgesetzt. Und auch in der Familie hat man schon fast manchmal das Gefühl, man wird zur Führungskraft, wenn es um virtuelles Treffen geht. So ging es mir neulich. Man muss anleiten, organisieren, strukturieren. Interessantes Thema, wo das Führungskräfte nicht alleine betrifft, sondern mehr oder weniger doch uns alle. Lass uns als erstes mal auf das Thema der Beziehungsdynamiken einsteigen. Was würdest du sagen, was ist anders als im Live-Arbeiten?
Ich erinnere mich an eine Coachie von mir, die in eine andere Führungsposition gewechselt hat, eine Nachfolge angetreten hat. Und in Vorbereitung auf diesen Wechsel haben wir ganz klassisch, wie eben einem analogen Coaching auch, über das Thema Kommunikation gesprochen. Und das ist ja ein ganz besonders wichtiges in dieser Zeit. Und in dieser Nachfolgesituation war es eben so, dass die Coachie feststellen musste, dass der Vorgänger relativ wenig seit dem ersten Lockdown kommuniziert hat, vor allem kaum virtuell oder über jetzt, man würde sagen, über die modernen Medien. Und zwar jetzt wirklich Text geschrieben hat, also Briefe etc. oder vielleicht Mails, aber darüber hinaus nicht so viel. Also da ist viel Potenzial liegen gelassen worden. Und das fand ich schon erstaunlich.
Ja, spannend. Das ist ja wirklich wenig Kommunikation und fast schon oldschool, Briefe zu schreiben, aber irgendwie auch schön. Ich erinnere mich auch an ein Fallbeispiel, gerade vom Anfang des Lockdowns. Da war es genau andersrum. Ein sehr engagierter, junger Mann, auch Führungskraft, der viel probiert hat und viel gemacht hat und dann aber vor stummen Gesichtern saß im virtuellen Raum und sich gewundert hat, warum er kaum noch Resonanz bekommt. Ich glaube, das sind zwei Dinge wichtig. Einerseits sagte er, das ist eine Dynamik, die gibt es auch schon im Live-Arbeiten bei ihm im Team. Und oft ist zu beobachten, dass im Virtuellen sich die sowieso schon bestehende Dynamik nochmal verstärkt virtuell. Und andererseits, glaube ich, ist es ein generelles Phänomen, dass die Hemmung zu sprechen im virtuellen Raum etwas reduziert ist und deswegen auch oft die Resonanz ausbleibt. Und als Psychologin sage ich dazu, das ist tatsächlich für uns Menschen emotional sehr belastend, das Gefühl ausgeschlossen zu sein, das tut tatsächlich weh. Im Hirn sind da wirklich dieselben Regionen aktiviert, wie wenn wir einen körperlichen Schmerz erleben, wenn wir das Gefühl haben, wir sind ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele gerade auch emotional belastet. Man hat nicht mehr so den Kontakt, gehört man dazu, gehört man nicht dazu. Das ist für unser Stressempfinden auch nicht zu unterschätzen.
Ja, interessant. Also ich kann das ja persönlich als Mensch absolut nachvollziehen. Jetzt weißt du ja, ich bin Ökonom. Der würde aber auch sagen, virtuelle Meetings sind gleichzeitig auch oder können gleichzeitig auch viel effizienter sein.
Stimmt.
Wahrscheinlich ist es wie immer im Leben. Es kommt halt auf diese Mischung an. Jetzt vielleicht zu dem Beispiel vorher. Das mit dem Brief finde ich gar nicht schlecht, weil das ist sehr persönlich. Mhm. Es kommt halt auf das Timing des Mediums an. Manchmal ist vielleicht ein persönlicher Brief das Richtige und manchmal einfach eine Teamsitzung oder eine Zoom-Konferenz.
Absolut, ja. Und wie du sagst, es kommt doch immer im Leben auf die Dosis an. Und auch hier gilt, dass es einfach wichtig ist, eine Balance zu finden zwischen einer effizienten Meetingstruktur. Da finde ich, hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, das sagen viele. Dadurch, dass man weniger spricht, was ich vorher aus psychologischer Perspektive als nachteilig beschrieben habe, hat aber auch den Vorteil, dass nicht so viel Unnötiges gesprochen wird. Deswegen wirkt es oft effizienter, richtig, das ist der Vorteil. Gleichzeitig muss man eben schauen, wo man dennoch diese Verbindung und das Gefühl von Zugehörigkeit auch weiter fördert.
Ja, letztendlich mag sich banal anhören, aber man muss einfach die Fallstricke des digitalen Arbeitens kennen. Und es gibt ja ein paar Grundregeln, was das betrifft. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das meiste ist ja unseren Zuhörern bekannt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das auch das Problem, weil wir das dann alle sehr schnell abtun. Ja, diese Basics, an die wir uns eigentlich immer halten sollten in der Kommunikation.
Dann lass doch mal bis hierhin kurz festhalten, was wir jetzt über das Thema Beziehungsdynamiken besprochen haben.
Ja, einhackend an dem vorhin gerade, gute Kommunikation ist essentiell. Also letztlich ist Kommunikation der Kleber, der unsere Organisation zusammenhält. Das hat immer schon gegolten, aber es gilt umso mehr im virtuellen Raum. Und im virtuellen Raum, glaube ich, oder im virtuellen Arbeiten, ist die Struktur der Kommunikation der Unterschied. Wie du vorhin gesagt hast, ich muss mir schon genau überlegen, wie ich so ein Meeting organisiere. Also es braucht verbindliche Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Am besten als Ritual, weil das einfach Sicherheit und Orientierung bietet. Also ein paar verlässliche Ankerpunkte könnte man das nennen in der Woche, an denen ich mich orientieren kann. Und auch hier gilt Mut zur Lücke, weniger ist mehr, also wenige verbindliche Punkte in der Woche, wo ich weiß, da sprechen wir sicher miteinander zu diesem oder zu jedem Thema.
Ja, absolut. Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal näher drauf. Ich denke, was eben der andere wichtige Punkt ist, den wir angesprochen hatten, dieses Thema der Resonanz und der Hemmung zu sprechen im virtuellen Raum. Mir persönlich hat es total geholfen, einfach es irgendwo als Fakt auch zu verstehen. Da nimmt man es nicht mehr so persönlich. Das ist vielleicht eine erste Botschaft dazu. Und das andere ist, man muss die Leute wirklich einfach konkret ansprechen und sich die Resonanz bewusst auch holen, sich das Feedback bewusst holen. Wenn man offene Fragen stellt im Teammeeting im Sinne von, wer möchte was sagen, ist oft Schweigen im Walde. Und deswegen lieber ganz bewusst ansprechen. Andrea, was hast du zu sagen? So in die Richtung.
Am Ende geht es ja, glaube ich, das hast du eingangs auch besprochen, um Nähe trotz Distanz im virtuellen Raum. Und das ist ja die Kernfrage. Also wie schaffen wir es, in Verbindung zu bleiben? Verbindung ist vielleicht für mich zur Zeit gerade so das Schlüsselwort. Und um nochmal zu dem von vorhin zurückzukommen, Nähe hält man, indem man die Kommunikationsräume gut plant. Also als Führungskraft heißt es, ich muss nicht ständig in allen Meetings mit drin sein, sondern ich muss schon wirklich bewusst planen. Das hat fast was strategisch-taktisches schon, wo ich wirklich teilnehmen muss oder sollte. Also es muss auch ganz klar sein, viel mehr nur als im analogen Raum, wo ich das mal nur schnell abstimmen kann, was sollte eigentlich besprochen werden. Auch das ist nichts Neues, wenn man in alte Leitlinien reinschaut, wie bereite ich ein gutes Meeting vor oder wie wird ein Meeting effizienter, steht das drin. Da kommt ja jetzt die Technik dazu. Und es sollten nicht so viele Meetings sein, dass man alle platt macht damit. Das ist ja auch so eine Erfahrung. Es passt ja viel mehr ohne Reise- und Rüstzeit in den Kalender als vorher. Also könnt ihr ja 10 virtuelle Meetings am Tag machen und das überfordert natürlich total.
Ich glaube, das ist auch am Anfang viel passiert, was du gerade sagst, dass vor lauter wir müssen irgendwie miteinander in Kontakt bleiben, wurden extrem viele Meetings geplant und ich habe da nur eine kleine nette Anekdote. Ein Kunde von uns hat erzählt, er war irgendwann so genervt von dem, dass er gar nicht mehr den Sinn darin entdeckt hat, warum er jetzt eigentlich da drin hockt, dass er sich dann nebenher seinem Hobby gewidmet hat und Modellflugzeuge gebastelt hat. Das sollte natürlich nicht die Quintessenz dessen sein, aber das zeigt doch nochmal deutlich wieder, dass man doch einen gewissen Sinn darin finden sollte, warum man jetzt gerade an diesem Meeting teilnimmt. Sonst kann man sich nämlich, das ist ja auch im Virtuellen, es beobachtet einen ja keiner. Und dann kann ich plötzlich nebenher Dinge machen, die keiner mitbekommt. Das verleitet schon sehr.
Naja, das ist ein gutes Beispiel. Gerade hatte ich gestern gerade in einem virtuellen Management-Team-Workshop, wo jemand dann so rausrutschte, naja, und wenn ich dann die Kamera nicht anmache, dann kann ich ja noch nebenbei irgendwelche Mails bearbeiten. Und dann ja, war erstmal Stille im Raum. Natürlich machen das alle. Also wenn es zu viel wird, ist es eine logische Konsequenz. Wenn man die Zeit ausgeht vor lauter Meetings, dann fange ich halt wieder an, parallel zu arbeiten. In dem berühmten Multitasking-Modus, den wir ja alle nicht beherrschen.
Ja, da ist vielleicht genau einmal der Punkt, also es braucht einen klaren Plan, Ziel, Kamera bestenfalls anmachen und nicht zu lange in den Meetings sitzen. Virtuelles Arbeiten ist anstrengend, weil es doch auch unnatürlicher ist und deswegen besser kürzere Zeiten.
Mhm. Ja, also es gibt ja vielleicht auch so eine Faustregel, die man so selber entwickelt, also mir ging es zumindest so. Wenn man mal überlegt, wie die Gewichtung sein sollte, wie viele Meetings am Tag sind denn verdaubar, um das salopp zu formulieren, würde ich mal sagen, maximal 3. Und die sollten nicht unbedingt alle 1,5 Stunden dauern, weil man einfach sehr viel Energie braucht, Konzentration, Fokus, um das gut zu machen. Man muss viel nachbereiten, finde ich. Also Faustregeln wird es wahrscheinlich viele geben in diesem Jahr und wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch. Aber was sagt jetzt denn die Perspektive der Psychologin dazu?
Zu Nähe trotz Distanz in Meetings. Ich denke, man kann sich gut vergegenwärtigen, dass es zwei verschiedene Arten der Kommunikation braucht. Und wenn wir das mal bildlich versuchen darzustellen, wenn es nur um Informationen geht, dann ist es vielleicht ähnlich wie im Kino. In Anführungsstrichen, ich schaue mir einen Film an und lasse das auf mich wirken und verdaue die Informationen, die ich dort bekomme. Im Kino habe ich aber keine Verbindung zu meinem Nachbarn in der Regel. Also auch wenn viele Menschen in einem Raum sind, habe ich noch lange keine Verbindung, nur weil wir da einfach alle sitzen. Und so ähnlich kann man sich das auch im virtuellen Raum vorstellen. Nähe schafft man nicht nur durch das Bespielen der Leute, sondern vor allem darin, dass man dennoch es schafft, irgendwo Räume zu schaffen, wo die Menschen sich austauschen können, wo sie wirklich zum Reden aufgefordert sind, ihre eigene Meinung kundtun. Und das ist im Virtuellen die Besonderheit, dass das nochmal mehr gefördert wird in der Regel in den sogenannten informellen Meetings.
Mhm. Ja, damit sprichst du ja zwei wichtige Aspekte an. Und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, da fällt mir auf, das galt schon immer, ja, wenn ich mich da wiederhole. Aber ich finde, man muss sich das schon immer wieder ins Gedächtnis rufen. Also zwei wichtige Aspekte aus meiner Sicht. Erstens mal, es gilt weiterhin, wenn es um Information geht, dann ist Führungskraft oder ist die Führungskraft als Sender in so einem klassischen Kommunikationsmodell unterwegs. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wann will ich informieren? Und dann kann ich auch große Meetings machen, eine große Zoom-Konferenz mit 50 Leuten oder was auch immer man für ein Medium benutzt. Mitarbeiter sollen zuhören. Aber auch hier gilt ja weiter, es braucht wahrscheinlich mehr Struktur als im Live-Meeting. Ja? Ich brauche eine gut vorbereitete Agenda. Ich muss mir überlegen, was mache ich als Check-in und als Check-out. Also welche Runden, welche Fragen überlege ich mir da? Nutze ich vielleicht sogar irgendwie ein technisches Tool, um eine Frage zu stellen? Ich glaube, es geht auch viel um Selbstdisziplin. Also deswegen haben wir immer begonnen, am Anfang so Spielregeln nochmal aufzustellen oder zu kommunizieren. Also Mikro an- und ausschalten, sehr diszipliniert. Also wirklich nur konstruktive Beiträge, kurz fassen. Keine Zwischengespräche, außer jetzt in der Chatfunktion. Und selbst da werde ich äußerst sparsam, weil das wieder ablenkt. Und so weiter und so weiter. Also es gibt da sicherlich viele Dinge noch, aber das sind jetzt vielleicht mal die einfachsten und vielleicht auch wichtigsten.
Ja, vielleicht dazu. Ich denke an ein Fallbeispiel von mir. Das ist eine Coachie, die mit ihrem Team genau diese Sachen gut besprochen hat. Wie wollen wir jetzt virtuell miteinander arbeiten? Welche Tools nutzen wir? Die haben sich, glaube ich, auf Teams geeinigt. Und in Teams gibt es wunderbare Funktionen. Neben Meetings kann man ja auch miteinander schreiben und man kann so eine Art To-Do-Liste einführen. Man nennt das auch Kanban. Und das Besondere an dieser To-Do ist, dass auch gleichzeitig man die Teammitglieder draufsetzen kann, wer macht was. Und dann kann das Team wunderbar beobachten, wie weit ist Andrea fortgeschritten, wo hängt Xaver gerade rum, was macht Klaus. Und dadurch kann man eine wunderbare Beobachtung, aber auch ein Miteinander haben im Arbeiten, weil man einfach sieht, wo der andere gerade hängt. Also in der Theorie super. Da bietet auch die Technik wahnsinnig viel. Es macht auch wirklich Spaß, wenn man mal drin ist. Das Problem ist, das hat wieder was mit Kulturveränderung zu tun und Kulturveränderung braucht Zeit und Wiederholung. Und diese Coachie von mir war etwas fast schon verärgert direkt, warum das denn nicht gleich funktioniert, wo doch jeder eigentlich die Technik selber vorgeschlagen hat und damit auch schon bewandt war. Ich denke, hier gilt, wie so oft bei Veränderungen, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Nicht vom Team ausgehend, dass das diese Struktur direkt beherrscht. Man braucht Iterationsschleifen und da vor allem die Kommunikationsräume, um nochmal miteinander zu besprechen, wie läuft's, funktioniert's, wo funktioniert's nicht, was macht's mir schwer, die Technik zu nutzen und da auch die Offenheit dafür zu haben, Schwierigkeiten einfach miteinander zu besprechen. Wenn man diese Wiederholungen gut miteinander gemacht hat als Team, dann bieten diese Techniken, wie gesagt, viele Vorteile und vor allem, darauf will ich noch hinaus, was du sagtest mit der Agenda, die steht dann da auch gleich mit drin und jeder sieht, was in dem künftigen Meeting, das jetzt kommt, auch tatsächlich vorgenommen wird. Das kann man ja technisch schön reinschreiben und dadurch ist jeder auch innerlich gut vorbereitet auf das, was da kommt. Und ich denke, diese innere Vorbereitung neben der äußeren Fortbereitung hilft im Virtuellen, um sich innerlich gut strukturiert zu fühlen, aber auch eben durch die äußere Struktur.
Naja, ich glaube, es gibt ja auch dieses Sprichwort, du musst was 10.000 Mal gemacht haben, bevor du Meister bist. Ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, ob jetzt aus dem europäischen oder aus dem asiatischen Raum. Das sagt, ich muss das, was ich tue, gut beherrschen, um eine gewisse Leichtigkeit zu erlangen. Und die Leichtigkeit, also über die Beherrschung jetzt in dem Fall, ob das dann Teams oder Zoom oder was auch immer ist, um eine Leichtigkeit wieder in die Kommunikation reinzubekommen. Also ich muss mich nicht zu viel mit dem Tool beschäftigen und zu wenig mit der Kommunikation an sich.
Ja, absolut. Und um das Fallbeispiel auch nochmal aufzugreifen, dieses Team hat gelernt durch sogenannte Resonanzmeetings und das hat die Coachie auch wunderbar erkannt, dem Team diese Chance zu bieten, gemeinsam zu resonieren in regelmäßigen Abständen und dann ist auch Leichtigkeit entstanden und dann hat es auch wirklich jetzt gut funktioniert mittlerweile. Das Team hat da seine neue Norm und seine Kultur gefunden. Du hast ja vorher aber auch richtigerweise noch einen anderen Hut angesprochen, den sich Führungskräfte aufsetzen, wenn es um das Informelle geht.
Ja. Die Führungskraft als Kommunikator sprichst du eigentlich an. Kommunikation ist ja letztlich das eigentliche Führungsinstrument einer Führungskraft. Also auch Kontakt suchen zu Einzelnen, Verbindung herstellen zwischen den Teammitgliedern, Führungskraft mit den Teammitgliedern, vielleicht auch zu anderen Abteilungen oder Bereichen.
Was würdest du denn sagen, da erlebe ich auch oft bei Kollegen, Kunden, Bekannten, wie organisiert man ein virtuelles Kaffeetrinken, diese Gespräche, die ja normalerweise zwischen Tür und Angel stattfinden, die plant man ja in der Regel nicht. Jetzt soll man sie plötzlich planen, das fühlt sich für die meisten erstmal seltsam an.
Das ist was wir überwinden müssen, weil es ist tatsächlich so, dass das, was bisher in der Kaffee- oder Teeküche stattgefunden hat, das war ja auch oder ist ja an sich auch ein Kommunikationsraum und den muss ich tatsächlich planen. Da kommt man auch nicht dran vorbei. Also die Kommunikation, die sonst an der Kaffeemaschine passiert, die braucht jetzt einen anderen Raum. Und wir haben zum Beispiel in einer Arbeit mit einem Leitungsteam in diesem Jahr, gerade im Frühjahr, als das losging, einen virtuellen Kaminabend organisiert. Und das waren so kleine Dinge, wo man letztlich sagen würde, nehmt oder bereitet mal ein besonderes Trinkgefäß vor. Wir trinken noch ein Feierabendbier gemeinsam nach dem Workshop, ja, in diesem virtuellen Kaminabend und haben uns da eben irgendwie einen Slogan oder sowas einfallen lassen. Also es geht, aber tatsächlich, man muss es planen.
Das ist jetzt eine schöne Variante, wo du sagst, dass an ein sowieso stattfindendes Meeting hinten ran der Raum noch offen geblieben ist für ein informelles Anstoßen. Sprich, das ist so in Fluss ineinander übergegangen. Fällt dir auch was dazu ein, wenn man jetzt entweder die Führungskraft oder vielleicht auch jemand anders aus dem Team ganz bewusst, aber auch nur ein informelles Meeting plant? Was ist das für eine Agenda? Wie könnte das aussehen?
Mir fällt ein Praxisbeispiel ein. Und zwar war das tatsächlich so, dass bei einem Kunden hat der Geschäftsführer, der ein Meister der Küche ist, der hat mit den anderen gemeinsam gekocht. Und das wurde gerade in diesem ersten Lockdown, soweit ich das mitbekommen habe, sehr gut angenommen. Also sozusagen nicht der Fernsehkoch, sondern der eigene Geschäftsführer als Koch. Und dadurch entsteht natürlich übers Essen oder über gemeinsam was zubereiten, vorbereiten, das man dann vielleicht auch gemeinsam isst, vielleicht sogar mit Familienmitgliedern, eine ganz andere Situation. Und dann wird's, ich würde sagen, nicht bloß informell, sondern auch persönlich. Und darum geht's ja letzten Endes.
Da fällt mir ein, stimmt, ich habe auch mal von jemanden gehört, die haben sich so zu einem Brunch getroffen in der Früh. Mhm. Das ist auch eine schöne Idee. Das heißt, war das dann aber auch so angekündigt? Das heißt, jeder wusste, wir treffen uns zum gemeinsamen Kochen?
Ja, genau. Es ist letztlich ein Angebot gewesen. Das kann ich natürlich auch inhaltlich machen. Auch da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Also wenn ich ein bestimmtes Thema habe, an dem ich arbeiten will und aber Input von anderen dazu brauche, dann gibt es vielleicht einen Raum in der Woche, auch einen virtuellen Raum, wo ich so ein Thema ans virtuelle Board, ans schwarze Brett hängen kann. Und wer dazukommt, kommt dazu und hilft bei der Lösung oder bei der Diskussion oder beim Brainstorming zu einer Frage.
Vielleicht ist es auch ab und zu wieder, du hast ja vorher den Brief angesprochen, den wir eher so etwas als altmodisch beschrieben haben. Vielleicht sind es ja auch manchmal diese Arten von gewohnter Kommunikation, vielleicht auch einfach telefonieren, während man spazieren geht. Es muss jetzt nicht immer gleich das Riesen-Event sein, oder? Sondern, dass man sich gegenseitig anruft oder ähnliches.
Ja, also ich nehme ja auch in der Küche, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, jetzt nicht den Fleischklopfer her, um zum Beispiel Fleisch zu zerteilen. Ja, also das hat ein unschönes Ende. Insofern, je nachdem, was die Situation erfordert, sollte ich vielleicht tatsächlich einmal zum Telefon greifen für ein Einzelgespräch. Oder gemeinsam, das haben wir ja in dem Jahr auch oft angewandt, die Leute gemeinsam mit einer Telefonverbindung übers Handy spazieren gehen zu lassen und da ins Zwiegespräch zu gehen. Mhm. Auch das kann Sinn machen.
Also sowohl niederschwellig, einfach mal telefonieren und fragen, wie geht's, als auch höherschwelliger im Sinne von virtuellen Kochabenden oder anderen Team-Events. Ich glaube, da gibt es auch ganz schön viel mittlerweile online, was da so angeboten wird.
Vielleicht kann man dazu aber noch mal einen wichtigen Punkt nennen. Wir haben viele Beispiele jetzt genannt, die wir so übers Jahr erlebt haben. Aber ich glaube, wir haben am Anfang ja auch betont, in der Kürze liegt die Würze. Man sollte es nicht übertreiben, weil das merkt man jetzt auch an vielen Stellen, dass manches einfach jetzt in so einen Überdrussbereich kommt. Ja, ich will einfach lieber weniger und dann gezielt mal so informelle Sachen einstreuen und die Leute auch zwischendrin mal wieder in Ruhe lassen, also nicht übers Ziel hinausschießen. Ich glaube, das ist eine wichtige Lessons learned aus diesem Jahr.
Ja, da hat mir besonders gut ein Anfangsbeispiel gefallen, von man lässt danach den Raum noch für ein paar Minuten offen, dann hat das auch ein Ende und ist irgendwo so natürlich, oder? Vielleicht noch ein Gedanke jetzt haben wir viel darüber gesprochen, bei bestehenden Teams, wie man miteinander im Kontakt ist, sowohl inhaltlich als auch informell, persönlich. Hast du noch 2, 3 Orientierungsregeln, wenn es darum geht, dass jemand Neues in ein bestehendes Team geht, also der sogenannte Onboarding-Prozess virtuell?
Ich traue es mir fast nicht sagen. Auch hier gilt das, was im Analogen eigentlich immer schon gegolten hat. Also ich komme fast vor wie der Spielverderber heute. Es ist wie im Analogen. Also wenn der Mitarbeiter kommt, dann sollte er orientiert sein am eigenen Arbeitsplatz. Also was heißt das? Die technische Grundausstattung sollte unbedingt geregelt sein. Wenn man das irgendwie leisten kann, gibt es so einen Paten oder so einen Onboarding-Mentor vielleicht oder so einen Guide, der zur Seite gestellt wird für die erste Woche. Und wenn es in unserem Fall halt jetzt momentan im zweiten Lockdown nur eine Mobilnummer ist, wo ich immer anrufen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich desorientiert bin als neuer Mitarbeiter. Und auch die Struktur, die im Virtuellen gilt, also die Spielregeln, die so ein Team vielleicht hat, die Meetingstruktur über die Woche verteilt, diese berühmten 3 Meetings in der Woche, 2 vielleicht für Inhaltsthemen, 1 informelles. Auch das muss klar sein. Also, dass ich als Mitarbeiter so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art, wie funktioniert Kommunikation hier in meinem neuen Teamlandkarte hat. So glaube ich, das kann man leisten. Das macht absolut Sinn.
Ich denke, was du auch immer wieder sagst von ja, es ist oft dasselbe wie das, was man schon kennt, aber es hat ein anderes Bewusstsein, das es braucht wahrscheinlich als im Live-Arbeiten, dass man die Dinge nicht so entstehen lässt, sondern dass man sie sich wirklich einplant. Und was du gerade gesagt hast, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ein Onboarding-Guide im Sinne eines Paten an die Seite stellen, gut Kontakt finden am Anfang, viel die Regeln und technischen Voraussetzungen im Team besprechen. Hast du noch einen Punkt dafür, wie findet denn der neue Mitarbeiter dann gut Kontakt zu den Leuten, außer in den Meetings?
Ja, vielleicht einfach mal andere Teammitglieder anrufen. Du hast ja am Anfang von der Hemmung gesprochen. Man muss die Hemmung ablegen, direkt auf die Leute zuzugehen. Vielleicht kann man ja trotzdem mal ein Präsenztreffen machen, also mit Abstand spazieren gehen und sich tatsächlich mal in die Augen schauen können, im analogen oder im echten Raum. Ich glaube, es gibt schon, die Leute sind ja findig, das merkt man ja auch. Ich glaube, Mut zum Experimentieren unter Einhaltung der Regeln, die halt gelten, das glaube ich, wäre der Punkt, an dem man sich da orientieren sollte.
Okay, also wo Präsenz möglich und sonst vielleicht auch das gute alte Telefon, um mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht beim Spazierengehen sogar, das ist glaube ich auch gerade ein Trend. Die Leute wollen nicht immer nur vorm Bildschirm hocken. Lieber mal das Telefongespräch nutzen und währenddessen in Bewegung sein. Und wenn wir schon bei Bewegung sind, lass vielleicht noch zum letzten Teil kommen. Ich finde es auch wichtig, Führung aus der Distanz, was die Mitarbeiter betrifft, aber auch was einen selber betrifft. Was ist wirklich, wirklich wichtig, worauf man als Führungskraft, als Mitarbeiter achten sollte, um sich in der Selbstführung im Homeoffice in der Distanz nicht zu verlieren?
Ja, meine Top 3 im Homeoffice. Man könnte ganz einfach sagen, Tagesstruktur, Basics und Tools und Technik muss funktionieren. Und mit Tagesstruktur, da geht es letztlich, habe ich eine Balance in meinem eigenen Kalender zwischen Anspannung und Pause, Zeit für Familie und Sport und Arbeit. Basics und Tools haben wir heute viel drüber diskutiert. Also kenne die Tools und die Basics einer guten Kommunikation, Spielregeln etc. nicht vertun in der Vielfalt der Möglichkeiten, würde ich sagen. Lieber auf ein Tool konzentrieren und ein Set an Spielregeln haben als viele parallel. Mut zur Lücke, könnte man auch sagen. Und das Thema Technik muss funktionieren. Auch da haben wir schon vorher drüber gesprochen. Vorher ausprobieren, bevor man live geht sozusagen. Das ist ja wie im Studio oder wie hier beim Podcast. Da muss man auch manche Sachen ausprobieren.
Ja, sonst wird es unglaublich stressig. Ich ergänze auch noch, wir arbeiten mit dem Computer, aber wir sind keiner. Wir sollten darauf achten, wo wir unsere Energie tatsächlich herkommen. Die kommt bei uns eben nicht aus der Steckdose. Gute Ernährung, Bewegung, frische Luft. Wir sollten Grenzen einplanen, ist auch zu beobachten. Im Homeoffice verschwimmt vieles. Der Feierabend geht so über. Sich das bewusst machen, dass man vielleicht auch am Feierabend noch mal kurz raus und wieder reingeht, um das Gefühl zu haben, von jetzt ist auch gut. Und dazu gehört auch das Thema Tagesrückblick. Was waren die Erfolge, die ich heute auch geleistet habe, dass auch das nicht einfach so verschwimmt. Also, wo kriege ich meine Energie her? Wie kann ich Grenzen gut setzen und wie mache ich mir Erfolge bewusst?
Ja, um vielleicht nur einen Punkt zu ergänzen, den hast du heute auch mal erwähnt, Feedback holen. Das aktiv Zugehen auf andere Leute scheint mir doch ganz essentiell zu sein, weil das von selber nicht passiert. Also ich muss wirklich zum Hörer greifen, jemanden anrufen oder ich muss in der Zoom-Konferenz oder in Teams jemanden direkt ansprechen oder vielleicht mal in dem Chat was schreiben, dass der Kontakt bestehen bleibt.
Dann lass doch langsam aber sicher zum Abschluss kommen und unsere Zuhörer, die uns schon etwas folgen, kennen vielleicht die Frage, wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre zu sehen und warum?
Ja, ich habe die ganze Zeit schon ein schönes Bild im Kopf. Schönes Wetter, ein Gipfelgrat und eine Bergsteigerseilschaft, eine bunt gemischte mit guter Laune, die sich gegenseitig sichert, verbunden ist durch das Seil, weiß, wo es hin will und am Ende am Gipfel gemeinsam die Aussicht genießt. Das ist das Bild, das bei mir gerade entstanden ist in unserem Gespräch.
Schön, und der Gurt ist dann die Technik sozusagen, die alle hält.
Ja, genau.
Sehr gut. Vielen Dank, Markus, für das Gespräch heute.
Gerne.
Ja, und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, in 2 Wochen wird es eine neue Folge geben und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer ihr uns sagen möchtet. Ihr findet uns bezüglich unserer Kontaktdaten auf unserer Homepage unter www.m19-organisationsberatung.de. Danke fürs Vorbeischauen. Tschüss.